Fugis, 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 Kilowatt 29 sendet aus Hamburg und heute Duisburg. Wir freuen uns, euch wieder begrüßen zu können in unserem kleinen, lustigen Podcast-Feuilleton. Und heute werden Marc Titelseite süß und Markus Schlagzeile kleiner ganz, ganz oldschool werden. Wir haben Magazine. Wir haben hier Magazine.
Wir sind wir haben sie haptisch, physisch. Haptisch, wir sind auf physisch. Papier diesmal.
Yeah. Wir sind in den Bahnhofsbuchhandel gegangen und haben dort, ich habe 24,08 Euro ausgegeben für Fugengold. Ja. Marc, was war deine Summe des Invests?
Ich war gleich in zwei noch aus den späten 80ern verrauchten Eckenkiosken hier in der Stadt und ich glaube, ich habe, ich weiß es nicht mehr, 24 Euro noch was auch ausgegeben.
Ja, seht ihr, Fugis, uns ist also kein Stress zu viel, kein Weg zu weit. Ain't no mountain high enough, ja, für Fugengold. Es wird herrlich werden. Wir sind in der analogen Printausgabenfolge der Schlagzeilen. Wir achten jetzt weniger auf Tagesaktualität, sondern die Aufgabe war, Marc und ich suchen uns etwas oder dreimal, also beziehungsweise dann sechsmal, weil zweimal drei ist ja sechs. Ihr wisst, meine Mathematikkompetenz ist herausragend. Also sechs kuriose Magazine mit sechs kuriosen Schlagzeilen und Geschichten. Und wir schauen mal, wohin uns die Reise bringen wird. Ich freue mich sehr darauf, Fugis.
Ich bin sehr, sehr excited, würde man sagen. Es war fantastisch und es war gar nicht so trivial, muss man sagen.
Nein.
Ich war in verschiedensten Kiosken. Ich war am Berliner Hauptbahnhof auch. Und ich bin aus Überforderung rausgelaufen, ohne ein Magazin, weil es war too much trash. Und habe dann, wie gesagt, hier in Berlin dann zwei gefunden, zwei Läden und meine drei Magazine. Und Markus, ich kann dir schon sagen, es wird hart. Es wird wirklich goldkante Gatte. Also wirklich der absolute Trash. Ich zieh dich komplett rein in den Schmutz.
Ja. Verrate uns deine drei Themen.
Ja, mein Lieber. Ich habe dir mitgebracht, aber vielmehr eigentlich natürlich den lieben Fugis habe ich mitgebracht. Jagd auf Prominente, zeitgemäßes und umweltbewusstes Reisen und Titten und Mord.
Ich habe euch mitgebracht, wenn wir schon beim Thema sind, Laura Müller und Michael Wendler, das ist Thema Nummer eins. Und dann, ihr lieben Fugis, ihr wisst ja, Marc ist seit letzter Woche für alle Zeiten der Fugengold Golden Red Reaver Boyfriend. Und ich habe euch Glaubenssätze beim Hundetraining mitgebracht als zweites Thema für Marc Golden Red Reaver süß. Und das dritte Thema ist danach ganz wichtig für Marc, um wieder klarzukommen, die Pilgerfahrt ins eigene Ich.
Ich bin gespannt und hungrig.
Befindlichkeit schlägt Diskurs. Geschmack schlägt Argumente. Die Gegenwart flottiert in Haltungslosigkeit. In den Bruchstellen der Gegenwart stellen wir uns gemeinsam gegen bedingungslose Verehrung und bedeutungslose Verachtung. In ihrem wöchentlichen Podcast Fugengold vergolden Markus S. Kleiner und Marc T. Süß die Bruchstellen der Gegenwart mit Haltung.
Ja, Fugis, das sind unsere Themen heute. Die Magazine werden wir euch gleich verraten. Wir haben uns natürlich nicht vorbereitet im Sinne, dass wir euch ein Wrap-up geben zu den einzelnen Magazinen. Sie sind uns ins Auge gefallen. Ich frage mich ganz ehrlich, wir haben die Krise des Print, Buchmarkt, Zeitungsmarkt, Zeitschriftenmarkt, alle jammern. Aber ich frage mich, warum jammert ihr verdammt nochmal, wenn es tausende von Magazinen gibt? Also geht in eine große Bahnhofsbuchhandlung oder geht einfach in eine große großes Kiosk, wie auch immer, und ihr habt dort Titel, ihr könnt es überhaupt nicht nachvollziehen, zu was es eben Magazine gibt, sodass es Zeitschriften gibt, ja. Man hat diese schnöden Einteilungen, so Wohnen, Lifestyle, Politik, Musik, Kultur, Tralala, ja, Sport, Aber was sich darunter verbirgt alles, das ist so irre. Ich habe auch wie du eine halbe Stunde gebraucht,
bis
ich
überhaupt klar
gekommen bin. Und ich hätte 1000 andere Magazine gerne mitgenommen. Wir hätten jetzt noch ein Jahr lang nur daraus sozusagen lesen können. Das war nicht
nur
möglich.
Nischentrash, ja. Und ehrlicherweise, ich habe dann irgendwann, trotz der Liebe zu den Fugis, ich habe manche Magazine auch aus Preisgründen nicht genommen, weil es gibt in diesen Nischen, gibt es solche Luxusprint-Produkte, wo du so 20 Euro für ein Heft über Yachten hinlegst oder so. Ja. Mit Patreon, mit Fugengold Onlyfans dann irgendwann, aber vorher nicht.
Ja, Mensch, Marc, wo stehst du gerade? Bevor wir reingehen, bevor wir in die Schlagzeilen gehen, wir sind hier sozusagen 2 Wochen vor der Sommerpause, auch das möchten wir ankündigen. Ende Juli geht's ab in die Sommerpause, August, September ist Fugengold frei. Marc und ich werden euch vielleicht, da schaut ihr mal, da hört ihr mal, da guckt ihr mal, kleine Beaumonts, kleine Sentenzen, kleine Rülpser der Vergesslichkeit hinterlassen bei Spotify oder wo ihr uns so hört, abonniert und was auch immer. Das wissen wir aber noch nicht, lasst euch überraschen, aber wir wissen, dass wir in 2 Wochen erstmal in die Sommerpause gehen, werden euch hart vermissen werden, aber wir brauchen das. Sag mal, Marc, und was möchtest du den Fugis, wenn die jetzt schon aussteigen, selber in den Urlaub gehen, Fugengold im Urlaub vergessen sollten, noch bis Ende Juli, was möchtest du noch mitgeben? Ist irgendwas passiert? Möchtest du irgendwas sagen? Möchtest du was hinterlassen? Möchtest du was ausmalen akustisch?
Erzähl. Unbedingt natürlich. Also, wenn ihr Fugengold schon durchgehört habt, wenn ihr eine Pause von Markus vielleicht braucht, ich kann auf meine anderen neuen Folgen verweisen, so als Cross-Promotion sozusagen. Wenn ihr euch für kreatives Unternehmertum oder Design oder so interessiert, dann hört mal in den Sweet Spot Podcast rein. Da habe ich gerade irgendwie wieder mal einen sehr spannenden Gast gehabt, kommen jetzt über den Sommer auch noch 2, 3 andere tolle Gäste mit rein. Geht immer irgendwie um die Geschichte von UnternehmerInnen, deren Weg, wie sie ihre Mission gefunden haben und ein Unternehmen aufgebaut haben. Eher ein Business-Podcast. Und wenn ihr das Gegenteil davon wollt und so richtig upspacen wollt mit Deep Talks, Interviews mit Künstlerinnen und Künstlern, dann will ich euch einen anderen Podcast empfehlen, The Transmute Tapes, den mache ich zusammen mit Lotte, mit der ich das Kunstkollektiv habe. Und da sprechen wir entweder mit Künstlerinnen und Künstlern oder der Podcast selbst ist so eine Art Audio-Installation 1:1 für euch. Hört mal rein, findet ihr in den Shownotes. Ja, aber Markus, jetzt, was gibst du denn noch mit so kurz vorm Sommer?
Du, ich bin in den letzten Tagen interviewt worden zu Taylor Swift, ist ja jetzt in Gelsenkirchen, die Deutschlandtour beginnt, 3 Konzerte in Gelsenkirchen, 160.000 insgesamt, also 60.000 bei einem Konzert, wie 160.000, 180.000 sollen es insgesamt werden an den 3 Tagen, dann Hamburg, dann München, der größte Popstar der Welt, Gelsenkirchen umgewandelt in Swiftkirchen, alle sind ins Taylorverse abgesaugt worden. Auch ich wurde heute noch aus Medienarbeit neben den Interviews nach Gelsenkirchen gefahren und durfte dort mit Fans sprechen, durfte dort Analysen geben. Für ein Medienhaus, das natürlich nicht genannt werden soll, weil wir machen ja keine Werbung. Das war sehr absonderlich. Ich habe heute Morgen um 8 das erste Interview gegeben, da waren 9:30 die weiteren gestern Interviews gegeben. Sehr verrückt, weil ich ja überhaupt kein Taylor Swift-Experte bin, natürlich mich mit Taylor Swift beschäftigt habe. Aber insofern war ich für den kurzen Moment einer Medienzeit ein analytischer Swiftie.
Fantastisch. Du bist der emotionalste Podcast-Intellektuelle der Gegenwart, Markus. Deine Verachtung ist wie ein Tagebucheintrag. Ich liebe es. Ehrlicherweise bin ich ausgestiegen, nachdem du Taylor Swift gesagt hast, aber ja. Bevor wir jetzt alle Fugis verlieren, mein Lieber, runter vom Teppich und rein in die erste Schlagzeile.
Ja, liebe Fugis, Marc wollte anfangen, ich habe aber schon das Magazin in der Hand gehabt, also fange ich an. Ihr Lieben, ich habe hier etwas mitgebracht, Marc wird es erst gleich sehen. Nein, Marc, es ist nicht das Feuerwehrmagazin, auf das du gehofft hast, weil du ja früher Feuerwehrmann werden wolltest. Das wissen ja die Fugis noch gar nicht. Marc Thaddäus Süß hatte sein erstes Karnevalsoutfit als Feuerwehrmann. Seitdem war er nur Feuerwehrmann und auch Halloween ist er Feuerwehrmann, aber mit Blut im Gesicht. Und deshalb habe ich überlegt, das Feuerwehrmagazin zu nehmen. Es ist es nicht geworden, es ist das In-Magazin geworden. Ein sehr dünnes, sehr billiges also billig gemachtes Magazin, das 2,99 Euro kostet. Mhm. Es ist ein Society-Magazin und darauf steht der Bestseller der Mediengruppe Klambi. Ich habe noch nie in meinem Leben von der Mediengruppe Klambi gehört.
Wer kennt sie
nicht? Ich gratuliere zu diesem Bestseller. Es ist die Nummer 16 und zwar vom 17. Juli 2024.
Boah, tagesaktuell.
Von heute, tagesaktuell. Und es ist wirklich das eines der billig gemachtesten Boulevardmagazine, das mir jemals untergekommen ist. Es ist schon beim Tragen auseinandergefallen.
Ja.
Und es hat auf der Titelseite hochwertige Bilder. Man sieht Amira Pocher und ihr neuer Freund, Eifersuchtsdrama. Seine Kollegin sorgt für Ärger. Darunter wird's besser. Ilke Bessin, Horror, Kindheit. Hier spricht sie über ihr Trauma. Dann Bradley Cooper, Liebesbetrug, wer Gigi jetzt warnt. Dann hat man Serie, neue Vorbilder, junge Frauen, die die Welt verändern. Und dann die Promi-Partys der Woche, das ist wichtig, mittendrin. Wie feiern die Promis, wie geht's ab und so weiter. Sexy, sexy, sexy. Und dann kommt das Thema für Marc.
Oh ja.
Auf der Titelseite, ganz, ganz groß. Laura Müller. Verzweifelter Hilferuf. Warum ihre Eltern plötzlich nach Florida reisen mussten. Ich zeig das jetzt mal Marc, wie hübsch das aussieht hier. Du siehst, es ist ein...
Die Layout-Hölle schon wieder.
Ein Layout des Teufels aus der Hölle. Ich schlage für euch um. Ich zeige Marc auch hier die tollen Bilder. Marc, das ist schön, ja?
Mhm.
Und ich gehe einfach mal rein. Diese Artikel sind glücklicherweise nicht so lang. Warum auch? Ihr seht auf der linken Seite dabei... den Wendler und Laura Müller, also den früheren Schlagerschwurbler, der dann Verschwörungsschwurbler wurde. Und dann hat man ein Bild von ihnen, dann ist ein Blitz dazwischen. Ich möchte, dass du den Blitz siehst als Gestalter.
Mm.
Der Blitz, ein der Traum. Beide voneinander trennt. Das ist großes Design. Die Zeile hier lautet, nur ihre Familie kann sie noch retten. Ihre Eltern haben sie kürzlich überraschend in Florida besucht. Mit einer Mission? Fragezeichen. Laura, komm bitte zurück nach Hause. Auf Instagram macht Laura Müller, 23, ihre Follower heiß, indem sie auffordert, ihr auf OnlyFans zuzusehen, wie sie mit ihrem neuen Knüppel, gemeint ist die Schaltung ihres Lamborghinis, spielt. Im Video zu ihrem Song Superstar regelt sie sich im Bett mit zwei Männern und Treller, Zitat, magst du meinen Hintern? Er ist prall und rund. Ich brauche keinen Filter, denn ich bin noch jung. Zitat Ende. Seine Tochter so zu sehen, muss ein Albtraum für einen liebenden Vater sein. Hatte sich Papa Klaus deshalb von Laura distanziert. Nur noch 2 bis 3 Mal im Jahr würde sie ihn und Stiefmutter Gabi sehen, eröffnete Laura im Frühjahr ihren Followern. Einzige Bezugsperson in ihrer Wahlheimat Florida war und ist demnach ihr Ehemann Michael Wendler, in Klammern 52. Jetzt die Wende. Und das wird dann fett hervorgehoben. Mhm. Zitat, meine Familie war gerade erst hier. Wir haben zusammen Romes ersten Geburtstag gefeiert, verriet Laura auf Instagram. Einfach zwei, der heißt natürlich nicht Romes. Aber man musste ihn einfach so schreiben, weil es so nahegelegt war. Ein verzweifelter Hilferuf der jungen Mutter, ohne Oma und Opa, ein kleines Baby aufzuziehen, schließlich nicht gerade ein Kinderspiel. Und durchs Muttersein besinnt sich Laura womöglich auf das, was wirklich wichtig ist. Die Familie, Sicherheit, Geborgenheit und nicht ein verschuldeter Ehemann auf einem anderen Kontinent. Wieder fett gedruckt für ihre Eltern Gabi und Klaus. Aber Gabi war doch nur die Stiefmutter. Aber ich will nicht eingreifen in deine Analyse. Und Klaus dürfte es jedenfalls eine Herzensangelegenheit sein, ihrer Tochter zu zeigen, dass sie noch immer für sie da sind. Denn dass das Paar aus einem kleinen Ort bei Stendal in Sachsen-Anhalt nicht begeistert von der Verbindung mit dem 28 Jahre älteren Schlagerbarden ist, gestanden sie bereits 2020 in der Doku Laura und der Wendler total verliebt in Amerika. Er kam auch nicht immer so gut rüber, seufzte Gabi schon damals. Inzwischen hat der verschuldete Wendler seine Karriere zerstört und auch seine junge Frau mit in den Abgrund gerissen. Kaum vorstellbar, dass Lauras Eltern das gutheißen. Durch Besuche in Cape Coral dürften die beiden großen Einfluss auf sie haben. Zumal es der Schulabbrecherin offenbar sehr wichtig ist, unabhängig vom Insolvendler zu sein, wie sie auf Instagram betont, Zitat Laura Müller, ich verdiene mein eigenes Geld und habe keine Schulden, Zitat Ende. Eine gute Basis für Klaus und Gabi, um ihre Tochter nach und nach zu überzeugen, ihren Weg ohne Michael weiterzugehen.
Markus, danke für das Update. Ich war so neugierig, was da abgeht Drivel in den USA, in Florida. Jetzt weiß ich Bescheid. Onlyfans, Prostitution, Ageism-Songs, Elternsorgen, traurige Babys, Familientragödien, keine Inhalte, viel Spekulation, ein absoluter Traum. Ja, Boulevard at its best. Ich habe sowas heute auch noch für dich dabei, ungefähr in dem Style. Ich will schon Richtung Motto einschlagen, weil ich tatsächlich aus dieser Wendlerwelt, wir können da gleich noch eintauchen, aber das Motto liegt irgendwie so nah. Die Wendlers machen das vor. Das ist einfach so cool, musst du in USA sein, muss alles ein bisschen englisch und cool klingen. Deswegen will ich das auch machen. Ich dachte, bei diesem wunderschönen Layout, Primärfarben, Gratis-Schriftarten, Klopapierdruck, was halt üblich ist für diese Heftchen, dachte ich an, es gibt diese Designregel Form follows Function. Also als Designregel. Und dann würde ich für dieses Boulevard-Heftchen schreiben, Trash follows Tragedy. Das ist mein Motto.
Geil. Ah, das liebe ich. Möchtest du es begründen noch? Oder möchtest du es so stehen lassen und wirken lassen?
Nee, wir gehen natürlich noch rein. Es juckt dir doch auch schon unter den Finger, da noch was dazu zu sagen, mein Lieber. Natürlich.
Nein, aber du, you first.
Ja. Also dieser Boulevard-Trash, ne, auch wenn wir uns heute wahrscheinlich exklusiv mit solchen Heftchen befassen werden, ist natürlich allgemein der Sumpf der absoluten Verachtung, absolute Vermarktung von, wenn überhaupt echt und nicht einfach nur ausgedachter Quatsch, dann auch noch irgendwie auf dem Nacken von ja irgendwelchen Schicksalen, irgendwelchen Missgeschicken, irgendwelchen Spekulationen, das ist einfach richtig. Ist einfach richtig schmutzig. Ich verstehe es nicht, ehrlicherweise. Ich kenne das natürlich auch noch von den eigenen Großeltern. Da lag auch immer Bild im Spiegel, Frau der Welt, ich weiß nicht, wie die alle hießen, diese ganzen Heftchen eben rum. Und mein Lieblingsheft, aber ich will nicht vorweggreifen, ist immer dieses Bündel aus Zeitverschwendung. Promi-News, die zu 95% ausgedacht sind, irgendwelche seltsamen Kreuzworträtsel und Free-TV-Programmheft und so. Und dann noch ein bisschen Jahreshoroskope mit rein und also die wildeste, eklektische Mischung aus, wie verschwende ich meine Zeit an so einem Printding. Ja, da leckt man sich die Finger, um die Seiten umzublättern und sucht noch mehr Trash. Es ist einfach schön.
Ja, absolut. Also es war wirklich, dieses Magazin ist die Definition von dem, was Boulevard ist, was Trash ist, was komplett wertlos ist. Also es ist eine Publikation, die auch mit 2,99 Euro zu viel kostet.
Frech.
Als Gratis-Magazin, wenn man irgendwie wieder 2 Stunden auf die Deutsche Bahn wartet, vielleicht, um zu sehen, wie beschissen die Welt ist oder dass die Welt dann noch beschissener wird mit diesen Boulevard-News oder man sich denkt, naja, ich war 2 Stunden auf die Bahn, aber ich bin halt nicht mit dem Wendler zusammen. Ist schon eine Win-Win-Situation dann irgendwie, wenn man das so als Gratis-Heft bekommen würde. Nein, aber diese, es ist ja so völlig absurd, dieses Superstar-Video ist schon ein ganzes Stück alt. Das ist schon ausdiskutiert. Mhm. Also da gibt es eigentlich nichts mehr zu sagen. Das Prinzip Laura Müller mit OnlyFans ist das Prinzip DIY. Aber was macht man DIY, wenn man einfach nur prominent ist? Das ist sozusagen the German Abklatsch from Paris Hilton. Und einfach Menschen, die, eine Kardashians, also nicht in dem Fame, nicht in dem Glamour, aber es geht einfach darum, diese Menschen sind einfach durch ihre Prominenz prominent. Und das ist, der Inhalt der ganzen Sache ist die Prominenz. Und das Aufrechterhalten der Prominenz. Und dann müssen auch Skandale her, dass jemand wie der Wendler sich Ja, die Frage ist, ob er sich überhaupt für alle Zeiten irgendwo rausgeschossen hat, weil es immer noch einen Fernsehsender geben wird, ein Format geben wird, dass ihn irgendwie wieder zu einladen wird. Mhm. Es gibt genug dieser Boulevardmagazine, die laufend drüber schreiben. Es gibt Sendungen darüber, die dann versuchen, ernsthaft journalistisch aufzuarbeiten. Was ist denn mit dem Wendler los? Ja, der Naidu ist ja so halb zurück, will ja so halb zurück, hat aber nicht geklappt und so weiter aus der Blase. Ja. Also ich würde dann eher denken, so, also ich frage mich dann immer, was interessiert die Leute daran? Was ist daran so spannend? Warum ist so eine Figur, wie der Wendler, so eine wichtige Figur. Natürlich war er in dem Kontext, also Corona, Pandemie, Verschwörungserzählung und so weiter, dann war das schon sehr sozusagen erstaunlich zu sehen, was da alles passiert. Es war jetzt nicht, sagen wir mal, komplett so, dass man sagte, wow, wie konnte er nur oder so, aber dass man sich damit beschäftigt, das analysiert, aber wie lange man dann so einen Kaugummi-Effekt einer, also es ist schon so hart angeranzt, dieses Kaugummi, schon vergilbt, also diese Kaugummis, die man früher mal unter die Schulbank geklebt hat. Und das ist so betonhart, dass man eigentlich gar nicht mehr darüber reden müsste. Auch über Laura Müller muss man auch gar nicht mehr darüber reden. Die Leute haben Fans, die haben Follower und so weiter. Aber da frage ich mich immer, ist so wenig Tragik, ist so wenig Drama, ist so wenig Unterhaltung im eigenen Leben, dass man sozusagen diese Fluchtbewegung macht, sich dann, wenn man das liest, also A, auf der einen Seite besser zu fühlen und auf der anderen Seite aber dieses super konservative Weltbild, was hier aufgemacht wird, dieses Konservatismus pur, der hier aus jeder Zeile herausfliegt, moralisch übersättigt, ja, mit dem Zeigefinger, normativ und so weiter und gar nicht sozusagen, und dann auf der anderen Seite neben diesem ganzen Moment diese Opfer, das Opfernarrativ, das hier stattfindet und so weiter, einer ist schuld, der andere ist das Opfer, die Person leidet, die muss gerettet werden, muss befreit werden und so weiter und wir halten euch auf dem Laufenden und so weiter. Und so Magazine braucht man ja gar nicht, wenn man einfach diesen Account folgt. Also die ganzen Boulevardmedien sind eigentlich komplett unsinnig durch Social Media, weil da eh alles entblößt wird, alles gezeigt wird, alles dargestellt wird. Man zahlt auch für OnlyFans dann einen Beitrag. Ja Mensch, und dann, wenn man OnlyFans mit Laura Müller, das ist ja auch schon gezeigt worden, dann gibt es halt eben so Soft-Pornografie, Soft-Sex und so weiter. Dafür haben die Leute dann aber bezahlt. Also solche Magazine sind komplett wertlos und eigentlich auch nicht mehr zeitgemäß. Und ich frage mich trotzdem,
also funktionieren jetzt,
zum Anfang, ja, warum kommen sie? Wie, also mich würde die Auflage interessieren, wer kauft das, wer liest das, wer macht das, wenn er nicht gerade Fugengold macht? Soweit meine, wie du immer sagst, Two Cents zu deiner These, die fantastisch war.
Zünd mal lieber. Ja, ist ein Aufruf an alle Undercover-Journalismus-Fugis. Wenn ihr irgendwas wisst, wie und warum das funktioniert, schickt uns anonym kleine Briefe dazu. Ich würde mich freuen. Aber Markus, wir kommen aus dieser tristen, schwarz-weißen Welt in eine bunte Welt. Ich kam nicht dran vorbei. Das ist so,
wie wenn du auf heute für dich.
Ich dachte ich mir, weißt du, du kannst nicht aufs Rolling Stones Konzert gehen und sie spielen Satisfaction nicht. Du kannst nicht im Trash-Mülleimer der Boulevard blättern und nicht die Bunte rauszerren. Den musste ich mitnehmen. Ich bin so brandaktuell, fast vom 11.7. Und ich habe den Artikel mitgebracht. Es geht hier auch wieder um alles Mögliche, um Beziehung, um Ehekrise, Harry und Meghan, Lena Meyer-Landrut-Krankheit, all das. Aber ich habe dir sozusagen einen investigativen Leitartikel mitgebracht. Selten gesehen. Assange wird nochmal Augen machen. Wir haben hier gleich drei Autorinnen für ein investigatives Riesenthema. Drei Autorinnen. M. Kurz, A. K. Kophamel und C. Seuke haben sich einen Dickfisch geschnappt. Ich zitiere Helene Fischer, Peter Maffay und Co. Stars an den Münchner Seen werden von den Insekten gejagt.
Nein!
So, und jetzt knüpft die Stützstrümpfe fest, mein Lieber. Es geht ab. Sommer, Sonne, zzz. Normalerweise sind Starnberger See und Ammersee für ihre Stille bekannt. Doch an diesen Tagen stört stetes Surren in der Luft, vor allem in der Dämmerung, die Idylle. Doch nicht nur das, die Mücken sind hungrig und stechen zu. Und natürlich ist es den Biestern völlig gleich, ob ihre Opfer Promi-Status haben oder nicht. VIPs wie Peter Maffay, 74, und Helene Fischer, 39, und der Schauspieler Heiner Lauterbach, 71, und Heino Ferch, 60, sind von den Quälgeistern getroffen, denn sie alle haben ihre Häuser im oberbayerischen Fünfseenland liegen, einige sogar direkt am Wasser. Entschuldigung.
Okay.
In den Abendstunden sind die Terrassen nahezu verwaist, denn Tausende von Mücken fallen über jeden her, der sich nach draußen wagt. Die Biester vermehren sich in diesem Jahr besonders gut. Grund: viel Regen, feuchte Wiesen und vor allen Dingen Ammersee sind die nassen Überreste der Überschwemmung vor ein paar Wochen noch sichtbar. Danach kam die Hitze. Beste Brutbedingungen für für diese Tiere. Mückensprays sind in einigen Apotheken bereits ausverkauft und sogar eine Nothotline wurde in einigen Gemeinden eingerichtet. Vor allem die asiatische Tigermücke hat sich in der Region ausgebreitet. Sie übertritt Krankheiten, die durchaus gefährlich für Schwangere und Kinder werden können. Für junge Mütter wie Helene Fischer ist die Mückenplage deshalb nicht nur lästig, sondern auch beunruhigend. Die Verzweiflung ist groß. Schauspielerin Simone Rethel, 75, sagt zu Bunte: Ich wohne seit 1987 am Starnberger See, so etwas habe ich noch nicht erlebt. Die Plage ist erheblich, ich wurde natürlich auch gestochen und das Baden im hauseigenen Pool fällt derzeit flach. Je besser die Lage also, je näher man am See wohnt, desto schlimmer schwirren die Mücken, besonders in großer Anzahl der Insekten im Norden des Sees, wo das Hochwasser besonders schlimm war. Über die Mückenplage klagen auch viele Gastronomen. Ich werde an dieser Stelle nicht weiterlesen. Ich denke, you get the point. Ich zeige hier nochmal ins Bild ein Foto von dem See und natürlich die ganzen genannten Promis als schlechte Freisteller. Markus.
Also mein Motto der Verachtung lautet, ich glaube, wir sind uns wieder einig, dass wir den Grand Slam der Verachtung vorziehen. Wir sind ja ein Verachtungspodcast, wie wir schon mehrfach festgestellt haben. Das Motto meiner Verachtung lautet, summ, 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 warum sind wir so dumm? Ob sich das auf die Autorinnen bezieht, das Magazin oder uns alle, die das lesen, I don't know. Es ist Poetic License, interpretiert, wie ihr wollt, findet den Sinn in dieser Sinnsentenz.
Natürlich.
Naja, der Klassiker. Wir haben ein Nicht-Thema, das zum Thema gemacht wird. Dieses Nicht-Thema als Thema lebt von Emotion, also von Angst vor der Mücke, die mich stechen kann, die mir Krankheiten übertragen kann, die meine Beine anschwellen lassen kann, die meinen Hedonismus gefährdet, die meine Freudigkeit in den Wonnen des Sommers, an den Seen der Entspannung, ja, im Herzen der Natur, die uns wieder atmen lässt, die uns einfach wieder zu uns kommen lässt, die uns all dieses ganze Tamtam der Welt vergessen macht. Und jetzt ist das eine Angstkulisse, eine Horrorkulisse. Es ist fast ein Bavarian Backwood Horror Movie, der hier entsteht. Ich sehe es, Killer, Mücken bedrohen, Helene Fischer. Und dann ist das so, wir drehen eigentlich die Vögel von Hitchcock neu, dort mindestens am See. Und dann haben wir ja nicht nur die Helene, wir haben auch noch den Heiner und der Heiner ist ja schon fast geriatrisch und dann müssen wir ja auch noch passen. Also Killer, Mücken jagen, Kultrentner und so weiter. Also es ist ein unfassbares Drama, was sich hier aufmacht. Also ein Nicht-Thema als Thema, das durch Emotion zu einem großen Thema aufgemacht wird. Wir haben die Promis als Personifizierung dieser Angst, ja, und dadurch, dass wir uns identifizieren mit den Promis, spüren wir die Angst. Performativer Bullshit-Journalismus, der kein Thema hat und deshalb, ich wiederhole, das interpretationsoffene Motto für den Fugengold Hermeneutik Club. Summ, 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 warum sind wir so dumm?
Okay, Herz, legt's mit dem Arsch, ich kann nicht einmal in mein Privatpool reinspringen mehr, das ist doch Skandal, ist das. Ja, viel kann ich dazu nicht sagen, ich kann nur ergänzen als kleine, kleine, bescheidene Fußnote, was bin ich froh, dass ich als Normalo nur von Mücken gejagt werde und nicht von Paparazzi.
Sehr, sehr schön. Und ihr Lieben, wenn wir schon bei der Natur sind, das war das teuerste Magazin, was ich gekauft habe, drittes Magazin, ja, es ist ein Thema, das gerade Marc Thaddäus Süß, er zieht sich jetzt übrigens gerade aus, er zieht sein Hemd aus.
Die Themen, es wird so heiß.
Was tust du da? Und zwar ein Magazin, also Juni, Juli, August, Sommer, also Sommer 24, Juni, also Juni bis August. Es kostet 6,40 €. Das war gar nicht das teuerste Magazin, ich habe gelogen, das zweiteuerste. Und es ist ein Magazin für die Reise durchs Leben.
Nice.
Und dieses Magazin für die Reise fürs Leben hat auf der Titelseite Hektik AD, Schwester Birgit über das Herzgespann. Es gibt Themen wie Leben auf Hallig-Hoge, weites Land, raue See und ganz viel Himmel. Jetzt ein Thema, das ich eigentlich für Marc überlegt hatte, aber das andere passt viel besser zu ihm. Pilgern mit Esel unterwegs auf dem Ignatiusweg.
Ich sag jetzt nicht, dass ich das wöchentlich schon kenne. Also.
Ja, ja. Dann schön, dass es dich gibt. Menschen bereichern unser Leben und schenken uns Freude und Sinn.
Ja, sowas hättest du mir mal widmen können. Ja.
Ist es schön, ne, oder? Ja. Im Reich der Düfte zu Besuch bei Rosenkönig. Aber nein, das habe ich nicht genommen. Es handelt sich übrigens, liebe Fugis, ihr fragt euch die ganze Zeit, was ist das denn? Es handelt sich um das allzeit bekannte und beliebte Magazin Der Pilger.
What? Habe ich noch nie gesehen, noch nie gehört.
Ich auch nicht. Der Pilger. Der Pilger, muss man sagen, im Vergleich zu diesem Boulevard-Magazinchen ist sehr hochwertig, sehr clean, hat eine, wie wir das in der Buchbranche so nennen, das Papier hat eine gute Aufschlagqualität, ja. Sehr klares Design, sehr gut lesbare Typo, eine sehr brave Gestaltung, wie man sich das für den Pilger vorstellen kann, aber es ist alles sehr wertig gemacht. Das ist schon ein sehr wertiges Magazin, das weder bei der Typo noch bei den Bildern noch beim Arrangement der Artikel und der Bilderstrecken und so weiter irgendwas Besonderes macht im Sinne, es ist brav, es ist ordentlich, aber es ist qualitativ hochwertig. Es geht irgendwie um religiöse Themen, es geht um die innere Einkehr. Es ist immer sozusagen die Idee, das wird dann so klar, wenn man das Inhaltsverzeichnis aufschlägt. Es geht immer, also die eine Rubrik heißt unterwegs in der Welt, die andere unterwegs im Alltag, die dritte unterwegs zu mir und dann in jedem Heft gibt es das Editorial, das die Rätselzeit, den Marktplatz, die Vorschau und das Impressum. Also es ist sowas Spirituelles, sowas Naturmystisches, Religiöses und so weiter.
Genau,
und ich habe dir natürlich den Artikel oder beziehungsweise nicht den Artikel, sondern die Kolumne des Chefkolumnisten, das halte ich fest, Anselm Grün. Anselm Grün schreibt die Kolumne Entdecke deine Leidenschaft.
Nice.
Und da Marc ein leidenschaftlicher Typ ist, der Marc nicht nur einfach so ein knuddeliger Golden Retriever ist, sondern einfach auch jemand ist, der Leidenschaft fürs Leben hat, ja. Da möchte ich dir diese Kolumne widmen, liebe Fugis. Entdecke deine Leidenschaft. Unser Kolumnist Anselm Grün über die Kraft der Leidenschaft. Sie treibt uns an. Sie macht unser Leben bunt und sie ist ansteckend. Der Philosoph Friedrich Hegel meinte, dass ohne Leidenschaft noch nie etwas Großes entstanden sei. Psychologen stellen fest, dass heute viele Menschen die Leidenschaft fehlt. Sie engagieren sich nur mit halber Kraft für andere. Sie leben mit angezogener Handbremse. Natürlich gibt es auch Leidenschaften, die uns beherrschen können. Die frühen Mönche haben mit Leidenschaften wie Neid, Wut und Habsucht gerungen, sodass sie von ihnen nicht beherrscht werden, sondern ihre Kraft für ihre Spiritualität nutzen konnten. Ohne Leidenschaft wird auch die Spiritualität kraftlos. Leidenschaft brauchen wir für alles, für den geistlichen Weg, für die Wissenschaft, für die Arbeit, für den Einsatz mit und für Menschen. Wofür brennst du? Wenn ich Menschen frage, wofür brennst du, erschrecke ich manchmal. Es gibt Menschen, die für nichts brennen. Ihr Leben ist letztlich langweilig und lustlos. Andere setzen sich leidenschaftlich ein für ihre Firma oder für die Kirche oder für ihren Verein. Doch dann treffen sie auf Widerstand oder sie werden enttäuscht, sie verlieren ihre Leidenschaft, echte Leidenschaft, lässt sich auch durch Widerstände nicht abhalten, sich für das einzusetzen, wofür man brennt. Allerdings darf die Leidenschaft nicht blind sein. Es gilt, den Widerstand ernst zu nehmen. Aber echte Leidenschaft entwickelt Fantasie, wie sie kreativ mit Widerstand und Enttäuschung umgeht. Und dadurch, nächstes Kapitel, bekommt das Leben Farbe. Das Kapitel heißt entsprechend, das Leben bekommt Farbe. Mhm. Ich freue mich immer, wenn ich Menschen entdecke, die etwas leidenschaftlich gerne tun. Der eine ist ein leidenschaftlicher Kartenspieler, der andere ein leidenschaftlicher Wanderer oder Pilger. Sie tun das, was sie tun, mit vollem Einsatz. Sie brennen für etwas, das ihnen Freude bereitet, aber sie brennen auch dafür, sich für andere Menschen einzusetzen. Sie geben ihren leidenschaftlichen Einsatz für andere nicht auf, auch wenn sie von denen enttäuscht werden, für die sie sich engagieren. Leidenschaft kreist nie um sich selbst. Sie braucht immer ein Ziel, für das sie sich einsetzt. Gerade der Einsatz für andere Menschen darf nie halbherzig geschehen, sonst bringt er keine Frucht. Entschuldigung. Die Leidenschaft befreit uns von den Kreisen um uns selbst und öffnet uns für die Menschen, die sich danach sehnen, dass sich jemand leidenschaftlich für sie interessiert und sich für sie einsetzt. Wir kommen zum letzten Absatz. Wer leidenschaftlich lebt, dessen Leben bekommt, jetzt könnte ich Marc fragen, ergänze sinnvoll, richtig Marc, Farbe Sinn. Und Lebendigkeit.
Ach so.
Ja, es ist ein erfülltes Leben. Sie bewirken etwas. Sie stecken oft andere an, es ihnen gleich zu tun. Und sie sind voller Energie. Allerdings braucht die Leidenschaft auch Disziplin, sonst sind wir in Gefahr auszubrennen. Daher ist es wichtig, auch auf die eigenen Gefühle zu horchen. Wenn ich gereizt werde oder unruhig und empfindlich, ist das eine Einladung, meinen leidenschaftlichen Einsatz für andere zu bedenken. Und vor allem sollte ich mich dann fragen, ob die anderen mich wirklich brauchen oder ob ich sie brauche, damit ich mich selber bestätigen kann. Es braucht also immer wieder die Überprüfung der Leidenschaft, damit sie nicht ausbrennt, sondern auf lange Sicht zum Segen wird für die Menschen, sagt Amseln Grün, ist Benediktinerpater, Bestsellerautor und Meditationslehrer. In seinem neuesten Buch mit dem Titel, Marc, rate, wie heißt das Buch?
Grüner wird's nicht.
Nein, wofür brennst du?
Ach so,
beschäftige bitte. Sich mit dem Thema leidenschaftlich sein.
Marc, wow.
Dein wow. zweites Thema. Wow. Und keine Sorge, Marc, alle Magazine der heutigen Session wirst du am Freitag, wenn du mich besuchst, auf deinem Nachttisch liegen haben zum Nacharbeiten, zum Nachlesen, ja. zum Nachstudieren, zum Markern, zum Ausreißen, zum Begehren, zum leidenschaftlich sein. Aber Marc, wir kommen zu dir, deinem Motto, deinem Thesen.
Passion Living, ein Artikel der Leidenschaft, so viel steht schon mal fest. Ist schöner Move, ne? Also wenn ich so auf die Verlagslandschaft gucke, ist mir klar, dass nicht nur so ESO und New Age Hippie Magazine das Feld überlassen wird, sondern natürlich auch Oldschool Pfaffenkolumnisten wollen sich dann natürlich breit machen in der Zielgruppe. Also von der Marktanalyse her gesehen macht das natürlich total Sinn, jetzt auch die ganzen christliche Spiritualität einmal abzuholen. Bisschen Schwurbeln, bisschen Neues Testament, bisschen Lebenshilfe, bisschen Segnung, dann noch sowas Verrücktes Neues wie Meditation rein. Es gibt bestimmt auch noch so einen Pilgerernährungs- oder Yoga-Tipp in dem Heftchen. Wenn nicht,
Fall.
Gratis redaktioneller Hinweis. Ja, geil. Selbstverständlich gibt es eine fette Packung Verachtung für diesen wannabe, wenn auch schöner designtes Lebenshilfe-Krücke wirklich, die du da am Kiosk bekommst. Inhalt auch wieder null aus diesem ganzen Artikel. Er redet so viel über Leidenschaft und ich weiß nicht, wie man bei dem Thema und für was brennen so oberflächlich und in solchen Plattitüden hängen bleiben kann inhaltlich. Aber wir tun ihm Unrecht, wir gehen schon viel zu weit rein. Kurzum, mein Verachtungsmotto, nenn mich Passion Pilger, was hier brennt, ist nicht die Leidenschaft, sondern dieses Spiri-Heftchen.
Sehr, sehr großartig. Ja, ich mag es sehr gerne. Ja, es ist wieder dieses, ist genau das, was du sagst. Du machst jetzt sozusagen, also, dass man sich also für Lebenshilfe interessiert, dass man sagt, man will halt Gedanken haben. Es gibt dann so Diogenes oder Platon für Unruhige. Also, solche Bücher gibt es schon lange. Solche Sinnsprüche sind beliebt, also sozusagen sein Leben zu pimpen mit Spiritualität, mit Philosophie, mit Poesie. Ja, das gibt's ja schon ewig. Es gibt diese Geschenkbüchlein, Kant für Eilige, was auch immer. Und dafür gibt's einen Markt. Das ist so, wenn man nicht selber irgendwie denken mag, denkt man, dass wenn man Denken kauft, also Denker kauft, die denken, dass man auch denken würde. Aber das ist natürlich ein großes Problem. Man denkt ja nicht. Man kauft ja nur. Mhm. Und dann ist man irgendwie so, sagen, so eine Handpuppe, die nachredet. Und
Markus, jetzt nimm doch nicht den Precht hier so auseinander. Sein Geschäftsmodell, komm schon.
Nee, der ist uns zu low, den behandeln wir nicht. Das Pilgermagazin ist da bedeutend qualitativer. Auf jeden Fall ist das genau dieser Move. Also, und dann will ich mich dann sozusagen identifizieren mit dem Gedanken dieses Denkers und mich selbst als nachdenklichen, tiefgründigen, was auch immer Menschen darstellen. Das kann man ja machen. Das ist so, wenn du dir ein Bild in die Wohnung hängst, wenn du irgendwie dir eine Markenklamotte kaufst oder was auch immer. Das ist Brand Yourself. Das ist sozusagen genau das Thema, was hinter all diesen Dingen steht. Das ist so, ich konsumiere Tiefe, die ich nicht in mir spüre, zu der ich nicht fähig bin oder wo ich dann irgendwie das ach schön finde und lieb habe, das Zitat umarmen. Das ist alles ganz wunderbar, das kann man machen, aber es ist halt im Endeffekt, geht es gar nicht um den Gedanken, es geht gar nicht um die Tiefe, die man bekommen will, es geht um mich selbst permanent die ganze Zeit und mich demonstrativ mit so etwas darzustellen. So ein Pilgerheftchen auf den Tisch im Kaffeehaus, ich schaue verträumt, fernhin sinnend, aus dem Fenster hinaus bestelle mir einen Mate-Tee und gehe ganz tief in mich rein, spüre das Korn, das ich gekauft habe im Biomarkt und das Kornkraftbrot mit ein bisschen Karotte drin reingearbeitet und so weiter. Marc, du weißt schon, was du bekommen wirst am Wochenende zum Frühstück. Nein, aber all dieses Moment ist ja einfach so, design your life, brand your life, hol dir irgendwie so leitmäßig Spiritualität ab. Am besten wirst du dann auch noch so ein Leit-Buddhist und so, weil das ist ja so auch so eine super beliebte, so auch Promi-Religion gewesen in den 80ern, in den 90ern und so weiter. Also es gibt diesen Markt, das ist für mich alles Esoterik, egal von welcher Seite das kommt. Und das ist ein Riesenmarkt, das ist Riesensinnbedürfnis, das ist das Riesenbedürfnis nach Tiefe, das ist das Riesenbedürfnis der Begegnung mit sich selbst, das ist das Riesenbedürfnis und das ist das Problem für mich immer nach Führung. Das sind Menschen, die Führerfiguren brauchen oder Führerinnenfiguren brauchen, weil sie selbst sozusagen nicht in der Lage sind, sich eine Richtung zu geben und so weiter. Und das ist sozusagen immer dann das Problem. Und du sagst es vollkommen, es wird ja nichts gesagt. Es wird gesagt, Leidenschaft ist wichtig. Und auf der anderen Seite, in der Leidenschaft geht es um andere Leute. Das hättest du in einem Satz schreiben können. Aber also, was dann Leidenschaft ist, und was Leidenschaft mit Leuten zu tun hat und was mit Leuten gemacht wird und wieso und weshalb und warum und welche Leute und so weiter, das spielt ja überhaupt keine Rolle. Also der Artikel schreibt also auf seinen zwei großen Spalten Leidenschaft, Leben, Menschen. Das ist fast so, wie der Böhmermann damals diesen Song gemacht hat, ja, um Giesinger zu verarschen. Und die anderen, die halt sozusagen diese Trash-deutschen Poppoeten, die halt so banalste Texte hin und her schreiben, als ob, also der ChatGPT ja damals, also gab es damals noch nicht, cooler gewesen. So ist das damit auch. Von daher zitiere ich jemand anders, auch nur Zitat, und das ist wieder interpretationsoffen, wer damit signifiziert wird, ob du das bist, ob ich das bin, ob wir das sind, ob das der Gedanke ist, ob das die Pilger, I don't know, ich sag nur, burn, motherfucker, burn.
Ein satirischer Kommentar. Mein Lieber, apropos Brennen und Leidenschaft, wir kommen zu dem glamourösesten, was ich heute mitgebracht habe, nicht. Ein Heft aus dem aus der Bauer Vertriebs KG, das ist schon ein wahnsinnig klangvoller Name. Es ist das teuerste Heft mit dem Euro 89. Und Markus, es ist so geil. Es sind nämlich, so steht es auch auf dem Titel, zwei Hefte in einem. Ausrufezeichen.
Nein.
Doch.
Nein.
Die Zeitschrift für Fernsehen und Freizeit.
Oh, ich bin doch Ferni-Wissenschaftler, schon mit 3 Jahren gewesen.
Eben. Und jetzt, deswegen ist das genau dein Ding. Das Heft heißt Auf einen Blick. Also sehr hands-on, sehr pragmatisch. Da wächst mir direkt eine Lesebrille um den Hals, wenn ich das höre. Auch überhaupt diese ganze Zielgruppe von diesem Magazin wird schnell klar, wenn wir uns die Themen der Titelseite anschauen. 6 Warnsignale des Körpers im Sommer, also Gesundheitspanik. Muss ich jetzt auf meine Rente Steuern zahlen? Also Finanzpanik und 5 Zutaten, Blitzrezepte. Ich will jetzt nicht unterstellen, dass diese Generation der Leser noch Blitzthemen kennt aus ihrer Jugend, aber für die Torschlusspanik sozusagen noch ein drittes Panikthema auf diesem Cover. Unter dieser Prämisse schlagen wir dieses Heft auf und ich gehe mit dir in die Kategorie die Welt entdecken. Ich habe es im Intro schon angekündigt, es geht um Sustainability im Urlaub, nämlich Headline Sommertrend Themenkreuzfahrten. Mehr erleben auf dem Meer. Ein wundervoller Text von Bettina Laude, er ist nicht lang, ich kann ihn in Gänze rezitieren. Mehr erleben auf dem Meer. TV-Stars treffen, tolle Konzerte hören. Diesen Sommer sind viele Kreuzfahrten mehr als eine Seereise. Otto, der ist schon an Bord. Diese Frage musste mir der General Manager von AIDA Aperla während der einwöchigen Moin Cruise wohl am häufigsten anhören. Der Auftritt von Komiker-Gigant Otto Walkes im Theatrium war der Höhepunkt des nordisch-maritimen Themenreise von Hamburg nach Norwegen. Zu den weiteren Höhepunkten gehörten Klaus und Klaus, die den Beach Club zum Toben brachten, der Folksänger Nathan Evans oder Nathan Avans, in Klammer Wellerman, ach Wellerman, okay, aus Schottland, der sich mit seiner Gitarre auf die Bordplaza zwischen Tapasbar und Currywurststand setzte und zur Überraschung der Gäste einfach losspielte, Markus.
Nein!
Kommen die Stars lachen oder Tatortschauspielern lauschen. Die Moin Cruise war der Auftakt zu einem Jahr voller aufregender Eventreisen auf See, denn die Reedereien haben sich für 2024 einiges einfallen lassen. Klar, Musikreisen mit Künstlern für jeden Geschmack gibt es schon länger, aber jetzt kann man mit Comedy-Stars wie Miriam Boes, Markus Krebs und Matze Knob lachen. Zu Karnevalshits tanzen oder Krimi-Lesungen von Tatort-Schauspielern lauschen. Warum die Kreuzfahrtveranstalter sich dieses Jahr so ins Zeug legen mit lauter innovativen Programmen? Fragezeichen, wir sind gespannt. Achso, TUI Cruises hat gerade Mein Schiff 7 auf Jungfernfahrt geschickt und AIDA hat mittlerweile 11 Schiffe auf See. Das sind viele Kabinen, die gefüllt werden wollen. Und mit spannenden Events kann man neue Gäste gewinnen. Dazu kommt der Megatrend zu Kreuzfahrten ab Deutschland ohne Fluganreise. Jeder zweite Gast startet seine Seereise mittlerweile von einem deutschen Hafen, wie Hamburg oder Warnemünde, sagt der AIDA-Chef Felix Eichhorn. Felix Eichhorn. Die Gründe dafür sind vielfältig. Das Flugchaos der letzten Jahre, halte ich fest, das Umweltbewusstsein steht hier tatsächlich, das gestiegene Sicherheitsbedürfnis. Aber nicht immer spielt das Wetter im Norden mit, wenn an Bord dann TV-Stars für Unterhaltung sagen oder Konzerte mit Top-Musikern locken, die man hinterher an der Bar treffen kann, ist der Regentag schnell vergessen. Denn das ist das Besondere an einer Themenkreuzfahrt. Zumindest bis zum nächsten Hafen bleiben die Stars an Bord und spazieren übers Sonnendeck oder essen gehen, wie alle anderen Gäste auch. Markus, hast du schon Fernweh?
Oh, ja, liebe Fugis, wer es von euch nicht weiß, ich bin ja im Unterschied von zu Marc Thaddäus Süß, derjenige, der schon mal eine Kreuzfahrt gemacht hat.
Und, stimmt, ja.
Ja. Und es ist auch dokumentiert in meinem Instagram-Account, zumindest in Auszügen. Das könnt ihr dort nachsehen und nachlesen. Ich habe zur Vorbereitung David Foster Wallace gelesen. Also auch wenn er sozusagen auf einem Luxus Kreuzfahrt war, ja, bezahlt, finanziert und so weiter. Diese Erlebnisse, die er beschrieben hat, haben mir zumindest geholfen, nicht über die Reling zu gehen, mich zu verlieren in den Seen, die wir durchkreuzt haben. Also wenn man die Kreuzfahrt, die man sich so leisten kann, ja, wenn man sich das leisten kann, wenn man diese Kreuzfahrt nimmt, dann weiß man gar nicht, ob es nicht geiler wäre, sich jeden Tag 12 Stunden lang mit einem Gegenstand auf den Kopf zu schlagen. Oder
jetzt hast du dich gerade sehr zensiert selbst, aber das ist okay.
Ja. Also mir sind so viele böse Bilder eingefallen, weil also mein Kreuzfahrterlebnis war so schrecklich, so furchtbar, so unfassbar. Also von daher ist schon mal das Thema Kreuzfahrt bei mir vorbelastet. Ich kann hier, wie ich sonst immer natürlich bei Fugengold bin, nicht objektiv sein. Ich bin ja immer rein objektiv. Ich bin niemals geschmacksmotiviert, niemals haltungsgelenkt oder was auch immer. Also Kreuzfahrt ist schon mal der Horror. Kreuzfahrt mit Prominenten, die da lustige Dinge tun, ist ja noch schlimmer. Das sind ja schon zwei Dinge, die nicht zusammengehören. Also beim Überraschungsei denkt man noch Spiel, Spaß und Schokolade. Hier denkt man nur grausam, grausam, grausam. Mein Motto, der auch unfassbar große Beachtung lautet natürlich, die Folter endet nie. Und zwar, die Folter endet nie, Gedankenstrich, auf der Kreuzfahrt und mit Prominenten. Es ist wirklich so, es ist, oh, ich kann dir gar nicht sagen, was ich wüsste auch gar nicht, was ich machen würde, ob ich mich jedes Mal auf die Bühne schmeißen würde, ob ich Gegenveranstaltungen motivieren würde, ob ich rausgeschmissen würde. Ich finde das so, wenn wir schon beim Thema, also, du hast ja Nachhaltigkeit angekündigt. Also Kreuzfahrt ist eine der unnachhaltigsten Urlaubsformen, die man überhaupt wählen kann. Das ist eine gigantomanischste Umweltverschmutzung. Es ist eine gigantomanische Essenverschwendung. Also wie viel? Man hat ja rund um die Uhr oder bis zu einem bestimmten Zeitpunkt zumindest Essen free, all you can eat. Man hat totgefrorenes Obst, das überhaupt keinen Geschmack mehr hatte, zumindest auf meiner Kreuzfahrt. Alles war irgendwie verkocht. Alle hatten das Gefühl, sie könnten immer essen, aber dann wurde natürlich unfassbar viel weggeschmissen. Also das ist wirklich das Unnachhaltigste überhaupt. Und wenn man dann noch outgesourcete Promis dann noch draufsetzt, die dann noch mal sozusagen ihre Witze von vor 20, 30 Jahren erzählen oder dann nochmal die Klampfe rausholen und dann das Lagerfeuer-Feeling auf Deck 5 am Luxuspool rausholen wollen, dann kann man das doch nur verachten. Also die Folter endet nie und manche Schiffe müssen sinken.
I like. Ich mag dein Motto, ich verachte diesen Artikel. Also wirklich, mal Spaß, Satire, alles beiseite. So viel Unwahrheiten, so viel Propaganda für AIDA oder für wen auch immer sie da eigentlich schreibt, TUI Cruises oder so. Könnt ihr selber mal googeln, Fugis, ne? Als eine von hunderten Zahlen. Bei einem Flug pro Passagier 0,1 bis 0,16 Kilogramm CO2-Emissionen. Bei einer Kreuzfahrt sind es 0,4 Kilogramm jeweils pro Kilometer auch, ne? Also mehr als das Doppelte. Und dann schreibt diese Frau, die diesen Artikel verfasst, Bettina Laude, allen Ernstes, dass es da um Umweltschutz geht. Also es ist, wir reden ja gar nicht über Journalismus, es ist ja Boulevard und Trash so, aber irgendwo hört der Spaß auch auf, finde ich, wenn du dann wirklich die größte Sauerei, wie du es auch schon gesagt hast, und den allergrößten Mülltourismus überhaupt dann irgendwie noch hochjazzt und alle negativen Sachen entweder ignorierst oder einfach Unwahrheiten da reinschreibst, ist echt krass. Also dieser Artikel in aller Trashigkeit und Humorhaftigkeit, das ist dieses absolute Fetzchen von Heft, was ich angekündigt habe mit allem Kreuzworträtsel, Fernsehprogramm, Tipps, ist alles drin so. Und dann aber wirklich so ein Trash da reinzuschreiben. Schämt euch, schämt euch, schämt euch. Egal, Markus, wir müssen von diesem Platz der Schande, von dieser Schandenschlagzeile schnell wegkommen. Du Sack.
Da ist er. Ja, der Marc, der feine Marc. Ihr habt ja schon gesehen, Fugis, es hat sich ja durchgezogen, auch an Orten, an denen ich war. Ich habe Marc im Stadtbild gefunden. Ein ganz feiner war er. Und jetzt habe ich etwas sehr, sehr Schönes. Bevor Marc erfährt, was es ist, also es geht natürlich um, den Blick auf Marc als Golden Red Reaver Boyfriend aus einer anderen Perspektive. Und ich habe ein Magazin ausgesucht, das... Entschuldige, liebe Fugis. Ich kann nicht mehr. Ich muss es küren. Es ist mit Abstand von allem. Also wirklich mit Abstand von allem. Nicht nur das teuerste mit 14,40 Euro Magazin. Ich musste es kaufen. Es hat den beschissensten Titel, den ich jemals in meinem fast 51-jährigen Leben auf einem Magazin habe stehen sehen. Dieses Magazin heißt Sitz, Platz, Fuß. Tatsächlich. Ich wiederhole, dieses Magazin heißt Sitz, Platz, Fuß, Untertitel, das Book Assign für anspruchsvolle Hundefreunde. Warte nochmal. Pass auf. Oh Gott, alleine schon der Sound. Ja, also, ich liebe es. Marc, Sitz,
Platz. Schön Fußmarkt, schön Fuß. Komm schön zum Fatih, komm schön zum Fatih. Mach Männchenmarkt, feiner Markt. Also Sitz, Platz, Fuß, süß. Also, ja, also das Süß steht da nicht. Und dann das Book a Sign für anspruchsvolle Hundefreunde. Also das ist schon, also du siehst, ich muss das nehmen aufgrund deines deiner Antwort zu meiner Story bei Instagram, was dir sozusagen im Hals stecken bleibt. Dir bleibt das Brecki im Hals stecken, ja. Wenn man solche Freunde und Co-Hosts hat. Auf dem Cover ein süßer Hund mit Brecki auf der Nase. Kann das denn ein Zufall sein? Habe ich schön gesucht, Marc. Habe ich das fein gemacht? Bin ich ein Feiner? Bin ich ein Feiner, ne?
Also, ich hab das, ich bin das auf dem Cover. Das hast du nicht mal erkannt, Mann.
Das ist aber kein Golden Red Reaver. Also von daher, das erkenne ich. Ich weiß aber nicht, was es ist. Also wir haben ein unfassbar süßes Hundilein mit einem Brecki auf der Nase. Und natürlich, auch das ist ihr sehr hochwertig gemacht. Schweres Papier, guter Einband.
Für knapp 15 Euro.
Ja, ja, klappe, also gut lesbare Typo, gute Bildqualität und so weiter. Es ist aber sozusagen von der Machart eher so der so die Rosemunde Pilcher des Designs. Also so ist das innen drin halt gemacht. Und es hat so schöne Themen wie Distanzarbeit, so klappt's auf Entfernung, gesunde Darmflora, das A und O der Hundegesundheit. Und dann Frustrationstoleranz. Wie viel Frust muss ein Hund aushalten?
Ich wiederhole. Das frage ich mich manchmal auch.
Ja, ja, ja. Und das Magazin heißt Sitz, Platz, Fuß. Ich muss es nochmal wiederholen. Das Book a Sign für anspruchsvolle Hundefreunde. 14,40 Euro. Ja? Oder in der Schweiz, meine lieben Schweizer FreundInnen, 18 Schweizer Franken 90. Und ganz unten steht dann Think Green, wir verzichten auf PVC-Folierungen und drucken auf PEFC-zertifizierten Papier aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und kontrollierten Quellen. Die meinen das mit der Nachhaltigkeit ernst im Vergleich zum anderen Magazin und Artikel. Aber du bist schon ganz gespannt. Du wedelst schon mit deinen wilden, deinen Haaren wild hin und her. Du möchtest wissen, welches Stöckchen du apportieren musst. Und bei aller Freude, die ich jetzt sozusagen selber hatte, dieses Heft vorzustellen, habe ich ganz vergessen, was es ist. Liebe Fugis, es ist ein ganz wunderbarer Artikel von Sabine Wöhner. Ich kann nur ein paar Passagen daraus zitieren, weil es ein unfassbar langer Artikel ist. Glaubenssätze beim Hundetraining. Glaubenssätze sind tief in uns verankerte Überzeugungen und somit Aussagen, die einer Situation eine Bedeutung bzw. Wertung verleihen. Unser Denken, Handeln und somit auch unser Leben werden von Glaubenssätzen sehr stark und unmittelbar beeinflusst. Der Wahrheitsgehalt dieser Aussagen ist vollkommen irrelevant. Vor einigen Jahrhunderten noch glaubten alle, Marc, jetzt halte ich fest, die Erde wäre eine Scheibe. Stimmt das nicht? Ist das widerlegt worden? Frisbee, ja, genau. Wie bin ich eigentlich? Wer bin ich? Und wie ist die Welt um mich herum? Wie werde ich in dieser Welt wahrgenommen? Unser Unterbewusstsein hat viele Antworten auf diese Fragen und diese Antworten beeinflussen, was wir denken, wie wir uns fühlen und wie wir agieren. Diese Antworten beeinflussen sogar oft unsere Berufswahl, die Wahl unseres Lebenspartners, wie wir wohnen, welche Filme wir anschauen. Kurz, jeden unserer Lebensbereiche. Wie kommen wir zu Glaubenssätzen? Und ich frage mich, wann kommt der süße Wuffi? Aber wir müssen warten. Erst Philosophie, dann Wuffifi. Also, wie kommen wir zu Glaubenssätzen? In den ersten 6 Lebensjahren ist unser Unterbewusstsein komplett offen. Die Hirnwellen eines Kindes liegen im Theta-Wellenbereich. Ein Erwachsener erreicht diesen Theta-Zustand nur unter Hypnose und im Schlaf. Alles, was wir als kleine Kinder zu hören und zu sehen bekommen, prägt sich uns tief ein und wirkt zum Teil ein Leben lang. Dazu gehören auch die Weltanschauungen des Umfeldes, in dem wir aufwachsen. aufwachsen. Ich überspringe ein bisschen diese Hobbypsychologie für den kleinen Zwergpinscher und ja, und komme mal zu den Glaubenssätzen, die uns als Hundefreundinnen alle interessieren. Und interessant ist, also ich habe schon die zweite Seite aufgeschlagen, ich suche das Stichwort Hund, aber naja, also es geht auf 2,5 Seiten über Glaubenssätze. Warum bilden wir überhaupt Glaubenssätze? Wie gehen wir mit Zurückweisungen und Niederlagen um? Was sind Beispiele für Weltanschauungen und so weiter? Das überspringen wir mal, weil es geht doch um den Hund. Es geht doch um unseren allerseits geliebten Golden Red Reaver, Marky. Also, was hat das nun mit den Hunden zu tun? Eine ganze Menge Ausrufezeichen. Auch im Umgang mit Hunden begegnen uns Glaubenssätze wie: Keiner mag mich, nicht einmal mein Hund. Ich bin überfordert mit der Hundeerziehung. Ich mache sowieso nichts richtig. Wie könnte ich dann das Richtige für meinen Hund tun? Ich entscheide mich immer für das Falsche. Der lernt das sowieso nicht. Ich habe schon alles probiert. Und mein Lieblingsglaubenssatz und so weiter. Und wir treffen auf jene Weltanschauungen, die seit Jahrhunderten in den Köpfen fest verankert sind und von denen es schwer ist, sich zu lösen, weil man das eben so macht oder weil das eben so ist. Hunde, die bellen, beißen nicht, der hat Welpenschutz. Das machen die unter sich aus. Hunde untereinander machen das auch so. Ja, das habe ich ganz oft schon gedacht im Leben und habe gedacht, das ist mein Glaubenssatz, da muss er durch, also das denke ich immer, wenn ich über dich als Golden Retriever spreche, rohes Fleisch macht Hunde scharf, der Chef geht immer voraus, die Rasse ist halt so und mein Lieblingsbeispiel wieder und so weiter. Blabla, also ich überspringe mal wieder diese Vulgärpsychologie. Dann das Leben mit Hund. Diese negativen Gedankenmuster stehen unserem Handeln im Weg. Ein nicht zu unterschätzender Teil dieser limitierten Schadsoftware klopft auch dann an, wenn wir mit Hund unterwegs sind. Alle Leute schaffen es, dass ihr Hund ruhig an anderen Hunden vorbeigeht. Nur ich nicht. Um nur ein Beispiel zu nennen. Dieser Gedanke wird zur Befürchtung und diese Befürchtung erfüllt sich dann wie von selbst. Der Mensch ist angespannt, weil er in Begegnungen das Allerschlimmste erwartet. Das denkt Marc immer jede Woche, wenn wir Fugengold machen. Er wird den anderen Hundehaltern mit seinem Hund fest in den Blick haben. Womöglich hat er eigene Hunde schon viele Meter vorher signalisiert, dass er jetzt gerne ausweichen würde oder er eventuell eine Ablenkung benötigt. Doch der Mensch ist in seinem Drama so gefangen, dass er sich unterbewusst genauso verhält, dass die Begegnung genau so schief läuft wie befürchtet. Habe ich's doch gleich gewusst. Wir verstricken uns so in unsere negativen Gedanken, dass es gar nicht anders kommen kann. Und natürlich haben wir dann hinterher wieder allen Grund, um so richtig selbst mit uns zu schimpfen. War ja wieder klar. Im schlimmsten Fall projizieren wir das auch auf unseren Hund. Immer blamierst du mich. Mit dir wird jeder Spaziergang zur Tortur und ähnliches. Dabei sind unsere Hunde nun wirklich weit davon entfernt, dererlei Dinge tun zu wollen. Hunde verhalten sich so, wie sie es in ihren Augen in dieser Situation halt können. Aber in unserem Denken sammelt sich immer mehr negative Gedankenmuster an, die sich erfüllen wollen. Der Hund, dein Spiegel. Ihr könnt euch denken, was dann kommt. Was ist dein Warum? Dieser Artikel geht weiter und weiter und weiter.
Gibt es hier noch einen Seiten. Absatz von Anselm Grün auch noch drin? Oder?
Nee, der kommt
klingt
gleich.
Fast nach einem Crossover.
Also hier, jetzt so alte Muster verlassen, also wie befreit man sich und so weiter, die Schadsoftware überwinden. Und dann gehen wir in den Mind Change to Go. Du bist ja so ein Freund von so To-Go-Weisheiten. Eine ausführliche Anleitung zum Auflösen hemmender Gedankenmuster würde hier den Rahmen sprengen, das sagt sie auf Seite 5. Und es gibt großartige Literatur hierüber, aber ein paar einfache Tipps kannst du sofort umsetzen. Also, frage dich, Marc, ob das wirklich wahr ist, was du glaubst. Frage dich, was dein Ziel ist oder definiere deine Wünsche. Achte darauf, dass die Wünsche positiv formuliert sind. Hemmend, mein Hund soll nicht mehr an der Leine ziehen. Positiv, mein Hund geht an lockerer Leine entspannt neben mir. Nimm dir jeden Tag Zeit für dich. Nimm dir, wenn du deinen Hund mit deinem Hund unterwegs bist, bewusst Zeit für ihn. Gehe langsam, Versuche zu verstehen, was er wahrnimmt, was er riecht und sieht. Atme tief. Lass ihn Hundedinge tun. So viel und so ausgiebig, wie er möchte. Drängle ihn nicht. Beobachte ihn gut. Sprich liebevoll mit ihm. Nimm deine negativen Gedanken bewusst wahr und lasse sie ziehen. Ja, dann überspringe ich nochmal einen Absatz und komme zum Ende. Leider schon zum Ende. Ich denke, das ist das Ende. Warte mal. Ah, es ist so da wirklich der letzte Absatz. Aber pass auf. Glaube nicht alles, was du denkst. Mit diesem Zitat, jetzt komm, glaube nicht alles, was du denkst, mit diesem Zitat, wer war das? Welcher große Philosoph hat das gesagt? Nein, Heinz Erhardt, der 50er-Jahre-Komödiant Heinz Erhardt, möchte ich diesen Beitrag abschließen. Nicht aber ohne dich ermutigen zu wollen, die Ketten zu sprengen, die dich einengen. Jetzt pass auf, auch dein Lieblingsspruch, mal outside the box zu denken und vielleicht einmal Dinge auszuprobieren, an die du bisher nicht oder nur am Rande gedacht hast. Denke immer öfter ja statt nein und halte es wie, es wird immer schlimmer, Pippi Langstrumpf. Das habe ich noch nie vorher versucht, also bin ich völlig sicher, dass ich es schaffe. Sitz, Platz, Fuß, das Book Assign für anspruchsvolle Hundeliebhaber. Auch das findest du an deinem Nachttisch ab Freitag.
Das hoffe ich doch sehr. Was sagt man dazu? Also es ist, glaube ich, keine Überraschung, welche Richtung das geht. Aber ob du jetzt ein Zwergpinscher bist oder ein Volldackel oder gar ein Schweinehund, das entscheidet nicht nur dein Glaubenssatz, sondern auch der Lesestoff offensichtlich. Aber es ist ja schon wieder, aber da komme ich in der Haltung erst drauf, aber sie ist sehr auf den Hund gekommen. Ne? Also ich sehe ja, wie Philipp Plein, dieser Trash-Modemacher, der hat ja auch mit so Luxus-Hundebettchen angefangen für viel Kohle und macht heute so sauteure Glitzerjäckchen. Es scheint mir die gleiche Erfolgsgeschichte mit diesem Magazin zu sein, diesem Bookesin, also halb Buch, halb Magazin. Ne? Da ist schon in der ausgedachten Titelbeschreibung ja schon der teure Preis inbegriffen und das High-End-Heftel da. Also da wünsche ich mir tatsächlich Hund zu sein, denn die verstehen nur rund 150 Wörter. Die hätten jetzt einfach auschecken können bei diesem Artikel. Aber um sich mal dem Thema der Verachtung zu nähern, Hunde wittern Scheiße. Und das tun wir hier auch bei Schlagzeilen. Und deswegen gibt es Verachtung für diese Hobby-Take-Psychologie auf Hunde übertragen. da haben wir dem Kommerz lange Leine gelassen, während Inhalte wieder am Würgehalsband hängen. Deswegen ist mein Motto der Verachtung Sitz, Platz, Fass, Content für den Blutrausch.
Sehr, sehr, sehr schön. Ja, es ist so. Ich meine, wir haben doch Psychologie-Magazine wie Psychologie heute. Wir haben doch Magazine, die auch psychologische Themen aufarbeiten. Es soll jetzt kein, nicht so ein Snobismus sein, ja, zu sagen, okay, also es geht immer nur der tiefste der tiefen Gedanken. Man muss die Klassiker der Psychologie, der Verhaltenspsychologie, der Verhaltenswissenschaften gelesen haben, nur dann kann man mitreden. Also es muss eben nicht sozusagen diese Form des Klassismus sein. Es muss nicht diese Form des Snobismus sein. Aber diese Dreistigkeit, ja, was erlauben Autoren, ich habe ihren Namen schon wieder vergessen, ja, also erstmal so ein Pseudo-Tutorial zu machen, wie stehst du dir selber im Weg, also das über Glaubenssätze zu machen, Glaubenssätze ist ja sozusagen auch nicht, das ist ja auch Stefanie Stahl, ne, das darf man ja nicht vergessen, also das ist jetzt nochmal die Banalisierung des Banalen von Stefanie Stahl sozusagen, ja, das innere Kind in dir muss Heimat finden, wir haben das sehr früh, sehr ausführlich besprochen, zerrissen und auch von psychologischer Fachseite nochmal bewerten lassen, es ist einfach so dieses, ich mache euch jetzt auf der lowsten Ebene, versuche ich euch jetzt irgendwie so ein bisschen zu, so psychologisch, verhaltenswissenschaftlich zu pimpen. Eigentlich hat das alles nichts mit dem Hund zu tun. Das ist so eine ganz willkürliche Sache. Man hat so auf 5 Seiten, schwafelt man einen Gemeinplatz nach dem anderen, ein Nicht-Thema nach dem anderen wird gesetzt und so weiter. Und dann wird der Hund bemüht, weil der Hund ist natürlich der Spiegel der Persönlichkeit. Und natürlich ist es klar, dass man in der Hundeerziehung den Hunden das vorgibt, was man selber sozusagen für richtig findet. Wenn man sich schämt, wenn ein Hund bellt und nicht artig ist, nicht bei Fuß kommt und so weiter, dann ist das peinlich für die Besitzerin und so weiter. Das ist ja sozusagen kein Unsinn in dem Sinne, dass sozusagen das völlig willkürlich ist. Aber, und auch viel natürlich der BesitzerInnen Persönlichkeit sich auch im Hund dann widerspiegelt, aber es ist so willkürlich, es ist so verkrampft, es ist so nichts sagen und dann so ganz nochmal willkürlich auf die Hunde reingesetzt und so weiter, dass man sich unmittelbar so einen Beißreflex wünschen würde, dass der ja, Hund ja. der Autorin sie bei jedem dieser Nonsens-Bullshit-Sätze einfach in die Ferse zwickt. Um ja, klar zu machen, allerdings. Lass das mal sein, geh lieber mit mir spazieren und versuch mich zu psychologisieren, auch wenn ich mit dir spazieren gehe und nicht du mit mir, aber zumindest gebe ich dir als netter Hund das gute Gefühl, dass du mich führst, dass du mich an die Leine nimmst und dass du mich erziehst. Im Endeffekt wissen wir beide, dass es umgekehrt ist, und aber lass das sein, weil damit fütterst du niemanden, damit machst ja. du niemanden glücklich, damit gibst du niemanden Rat und so weiter, und dafür, damit, also mit diesem Nonstop-Bullshit-Bingo-Sätzen wirst du Generationen von jungen Hunden in die Folter der Erziehungsallmachtsfantasien von Hundebesitzerinnen treiben. Mhm. Amen.
Ja, 100%, mein Lieber.
Marc, komm, gib mir mein letztes Thema.
Ich habe das Highlight natürlich zum Schluss aufbewahrt, mein Lieber. Ich habe dir ein brandneues Magazin mitgebracht. Relativ brandneu. Kostet 3,50.
Wow.
Halbwegs brandneu, es ist schon an Nummer 33 von 2024, wahrscheinlich erscheint es wöchentlich. Und diese Macher und Macherinnen hinter dem Magazin haben zwei Themen vereint, die wirklich unsere Zeit bewegen wie nichts anderes. Es gibt auf der einen Seite Promis und Boulevard und auf der anderen Seite True Crime. Es ist die aktuelle Krimi. Zwei Welten kollidieren zu einem, ja, mal gucken, ob es absolutes Gold oder der absolute Shitstorm wird. Meine Hypothese ist, es ist auf jeden Fall so ein True-Crime-Format für Generation Ü70 oder so. Auf dem Titel, große, vollmundige Versprechungen, wahre Verbrechen, Täter, Opfer, Abgründe. Ich dachte mir so, geil, das schockt, das ist doch genau für Markus, Horrorfilm-Fan, so. Schlägst es auf, erste Seite, wird direkt auch deren Podcast beworben, Verbrechen und andere Kleinigkeiten. Naja, mal gucken. Hier kann ich es mir nicht verkneifen. Ich halte dir das mal so kurz in die Kamera, den Fugis muss ich es beschreiben. Also dieses Layout in diesem ganzen Heft ist der absolute Wannabe-Horror-Kitsch. Du hast immer so System-Schriftarten in Primärfarben, also genau wie in Heile Welt, Buntes Leben oder Mann im Spiegel oder wie die alle heißen. Nur hier haben sie so ein bisschen so eine Textur drüber gemacht, dass das so leicht abgewetzt aussieht und so. Oder mal so frech hingestempelt oder so. Dann haben sie die Bilder einfach so überkontrastig gezogen, um so eine Art Drama reinzukriegen. So ein Grissel, so ein Schockeffekt. Einfach durch viel zu viele Kontraste, dass die Leute alle so kränklich und hart aussehen. Dann haben sie noch für mehr Dramatik billige eigene Fotoshootings gemacht. Das ist das Schönste, wenn es um historische Morde geht. Kramen sie nochmal in der Kostümkiste ihrer Kinder, machen selber kleine Fotos. Fantastisch. Shoutout an die Artdirektorin dieses Blattes, Katrin Schweinzer. Das Ding kommt raus bei der Funke Entertain GmbH. Wow. Sind wir schon beim Namen, der journalistische Anspruch der Entertain GmbH. Bringt mich zu der Schlagzeile, die ich dir versprochen habe. Endlich kommt alles zusammen, was wir eigentlich können. Die Schlagzeile Lolo Ferrari, das dramatische Ende eines Busenwunders. Schon in der Schlagzeile wird, glaube ich, klar, wie viel Empathie und Respekt hier vor dem Opfer gezollt wird. Aber naja, Autorin ist Katrin Feulner. Ich werde es in Auszügen machen, denn das ist eine große, wichtige Titelstory, die zieht sich über viele, viele Seiten. Es gibt ja in diesen Boulevardheften den Text und es gibt ja außenrum um die vielen, vielen eingeklinkten Bilder so Zwischenüberschriften und Kurztexte. Mit denen starte ich mal. So eine Art Klappentext für diesen Artikel. Wir sehen ein Bild von Lolo. Sie wollte die größten Brüste der Welt oder war es etwa der zwielichtige Gatte, der ihr das einredete? Einfach mal mit so einer rhetorischen Frage oder Stellung reinstarten. Immer gut, immer gut. Schöne Headline hier auch, wo sie über einem pinkfarbenen Ferrari lehnt. Schnelle Karren, große Brüste. Die dralle Blondine bediente jede Männerfantasie. Dann wird's dramatisch auf der nächsten Seite. Am Schluss konnte Lolo wegen ihrer schweren Brüste kaum noch gehen und atmen und plötzlich lag sie tot in ihrem Bett mit blauen Flecken an den Beinen. Punkt, Punkt, Punkt. Wir tauchen ein. Ich sehe, du beißt schon auf den Fingernägeln rum, Markus. Du willst mehr über diesen Fall erfahren. Das dramatische Ende eines Busenwunders. Ausrufezeichen in Pink. Auf diesen Moment hatte sie so lange gewartet, hingefiebert und erst recht ihr Ehemann. 3 Liter auf jeder Seite. Ausrufezeichen. Ein Brustumfang von 130 Zentimetern, die größte Oberweite Europas. Lolo Ferrari weinte. Vor Glück? Fragezeichen. Vor Schmerzen? Fragezeichen. Nach ihrem ersten Eingriff hatte sie auch geweint, damals allerdings vor Enttäuschung. Ich will mehr, soll sie gejammert haben und damit bei ihrem Gatten auf offene Ohren gestoßen sein. Eric Vanier, vermute ich, er ist Franzose, ich kann ihn nicht richtig aussprechen, wir nennen ihn Eric, musste lange nach einem Arzt suchen, der bereit war, seine Frau noch einmal zu operieren. Und selbst der wollte bei 2,5 Litern aufhören, aber wir brachten ihn dazu, auf 3 zu gehen, zitierte der Spiegel, später Lolos Mann. Interessant, der Spiegel schrieb also auch darüber. Also es geht hier lang und breit um die Geschichte, viele, viele Unterstellungen, viele, viele rhetorische Fragen einfach mal an die Leser und so. Da wird es dramatischer. Er war ihr Manager, er besorgte ihr die Jobs, die Geld für die gemeinsame Kasse spülten. Lolo posierte für Fotos, drehte Pornos, ließ sich in Diskos begaffen, tingelte durch TV-Shows, nahm sogar Songs auf. Doch all das Blitzlicht und die Aufmerksamkeit halfen nicht gegen das Gefühl der Leere in ihr. Dazu kamen körperliche Beschwerden. Dann wird es immer, immer dramatischer. Es geht dann eben darum, dass alles endet. Am 5. März 2000 liegt Lolo Ferrari schließlich tot in ihrem Bett zu Hause in der Nähe von Grasse, unweit der Côte d'Azur. Und alle Welt fragt sich, was ist geschehen? Die Ermittler gehen zunächst von einem natürlichen Tod aus. Wobei, was ist an einem Tod eines solchen Kunstprodukts schon natürlich? 2 Wochen später hieß es dann, das Busenmodell sei an einem Medikamentenmissbrauch gestorben und allerdings die Frage offen lässt, hat sie sich versehentlich vergiftet oder war es Suizid? Und dann geht dieser Text von Katrin Vollner noch lange, lange weiter. Es geht darum, dass Eric 13 Monate im Knast war, aber dass er im Grunde immer noch nicht unschuldig scheint. Ich kann nicht weiterlesen, Markus, nicht nur der Zeit, sondern vor allen Dingen meiner eigenen Trash-Schüchternheit bei diesen Ausmaßen gegenüber. Na, wird auch jede Männerfantasie erfüllt?
Uiuiuiui. Also das Motto der Verachtung ist Sexism sells Doppelpunkt. Das ist das eigentliche Verbrechen. Hat ein Artikel einer Autorin, die so voyeuristisch ist, sexistisch ist, so skandalisierend ist und versucht so ein bisschen dieses True Crime Thema zu wieder zu besetzen, noch weiter auszuwringen, auszuschöpfen. Das ist ja ein so unfassbar erfolgreiches Genre in Bewegtbildformaten, Zeitschriften. Also wir haben natürlich auch Stern, Crime und so weiter. Es ist ja an jeder Ecke, finden wir das Verbrechen. Das Verbrechen ist immer und überall. Da sind wir schon bei der ersten allgemeinen Verunsicherung, also bei schlechter Musik aus Österreich und aus den 80er Jahren. Ja, aber unsere Lust am Verbrechen, also unsere voyeuristische Lust am Verbrechen ist unfassbar groß. Natürlich möchte niemand Opfer eines Verbrechens werden, aber diese Lust daran, wir haben ja diese sehr, sehr ausführliche Folge zu Jens Söring gemacht, zum Fall Jens Söring, also der Berichterstattung über den Fall Jens Söring, zur Medialisierung des Falls Jens Söring. Und wir müssen auch dazu sagen, auch das ist eben sehr, sehr interessant und zeigt diesen Boom von True Crime. Das war die erfolgreichste Folge, die wir gemacht haben zu Jens Söring, die meist geklickteste, die meist gehörteste, die mit dem meisten Feedback und so weiter. Wir haben ja viele große Themen bespielt, über die jetzt schon 2,5 Jahre, die wir jetzt Fugengold zusammen machen. Das ist ja schon echt eine lange Zeit und das war also, und das ist also tief drin, so, und das ist ein internationales Thema, das ist ja alles super, das ist ja alles gut, und dann soll man, wenn man meint, noch ein Heftchen machen zu müssen, aber im Endeffekt ist das, was du da präsentiert hast, vorgelesen hast, wie der Look war, war ja so, als ob du dieses 2-in-1-Heftchen, dieses Trash-Heftchen, das du gerade vorgestellt hast, präsentierst, oder als ob ich die die ich zuerst gemacht habe, zitiere und so weiter. Es ist eine komplette Boulevardisierung von True Crime und diese, dann geht es ja nicht nur um Verbrechen, dann wird also wirklich alle Themen, die gesellschaftlich problematisch sind, nochmal auf die Agenda gebracht und vor allem diese sexistische Markierung der Protagonistin, um die es wiederum geht. Diese Geschichte ist ja tausendmal erzählt worden. Sie ist immer markiert worden, abwertend markiert worden. Sie ist immer nur als tragisch, als Opfer, als dumm, als sonst was inszeniert worden. Und genau das ist hier nochmal, wird nochmal wiedergekäut und eigentlich ist True Crime da nicht so wichtig, obwohl es True Crime sein sollte. Also die Autorin sollte sich wirklich beim nächsten Artikel schon ernsthaft überlegen, ob sie im richtigen Magazin ist oder ob sie nicht lieber irgendwie im Herrenmagazin, Playboy oder anderen Magazinen eine sexistische Kolumne machen würde. Wäre bestimmt ein total gutes Marketing und so, wenn sie als sich weiblich lesende Person eine sexistische Kolumne in einem Herrenmagazin macht und so. Da wäre sie besser aufgehoben als in einem True Crime Kontext. Deshalb Verachtung, Verachtung, Verachtung. Sexism sells, das ist das eigentliche Verbrechen, das Motto meiner Verachtung.
Dem, Markus, kann ich nichts hinzufügen. Lass uns nach dieser Boulevard-Trash XXL-Folge in die Haltung huschen.
Die Stimme der Verehrung und der Verachtung ist die Gegenwart. Und ohne Haltung fallen wir aus der Gegenwart.
Ja, Marc, Du warst der, der die erste Schlagzeile bekommen hat. Von daher darfst du einen kurzen Wrap-up geben.
Unbedingt.
Was ist die Haltung zu dem, was wir gehört haben?
Unbedingt, mein Lieber. Was habe ich? Ich habe von dir über Laura Müller und den fucking Wendler gelesen. Mein Motto war Trash follows Tragedy. Ich habe über die Passion und die Leidenschaft und das Brennen der Leidenschaft in dem Pilgermagazin gehört. Und zu dritt, ich habe schon fast wieder vergessen, ich sehe da immer nur schwarz-weiß, wenn du sowas auf den Tisch bringst. Ach stimmt, dieses Hundemagazin. Ja. Und das zusammen mit meinen Themen, wo wirklich richtig, richtig viel Verachtung drin war, würde ich aber, es ist eine zynische Verehrung, natürlich keine echte, aber aus einer Perspektive gibt es Verehrung, und zwar für diese Branche, die, wenn alle sagen, Print ist tot, es schafft ihr Handwerk, und zwar das Handwerk von Marktforschung, von Trends zu erkennen, von Vermarktung auch, so zu beherrschen, dass es mehr Fachmagazine gibt denn je, teure sogenannte Bookazines oder Bookazine oder wie auch immer dieses Ding hieß von den Hunden, für richtig, richtig teuer Kohle in einer Zeit, wo die Leute wirklich verständlicherweise den Igel in der Tasche haben, wo echt wenig läuft, neue, teure Magazine auf den Markt zu bringen, die so zu vermarkten, dass es funktioniert, auch immer wieder Tests zu machen. Man sieht ja immer wieder, es gibt so Promi-Magazine, die dann auch eingestellt werden, also sehr öffentlich sichtbare, nachvollziehbare Markttests, dass sie dann natürlich mit so einer Art Fastfood fürs Gehirn handeln, fast immer. Darauf bezieht sich selbstverständlich nicht die diese zynische Halbverehrung, die es da jetzt gerade nochmal gibt. Aber wenn man sagt, hey, wie erfindet sich eine Branche neu? Wie werden neue Unterhaltungsformate, Produkte getestet, eingeführt, auch in verschiedensten Qualitätsstufen und so? Ich glaube, man kann zumindest für die Business-Seite was von dieser Branche lernen, die sich gerade wirklich erfinden muss, bevor sie ausstirbt. Und für alles Inhaltliche pure, pure, pure Boulevardverachtung.
Ja, bei mir, also ich hatte ja das Thema der bösen Mücken an Promi-Seen, gefährdete Prominentinnen, egal. Also auf jeden Fall Gefährdung, auf jeden Fall, ne? Dann das zweite Thema war die Kreuzfahrt der Nachhaltigkeit, Unterhaltungsstars, man kann ab Deutschland reisen, und das letzte Thema war True Crime. Aber eigentlich sozusagen sehr Sexismus dargestellt hat oder entpuppt hat und so weiter, nicht gar nicht wirklich True Crime als True Crime war. Und deshalb ist für mich ganz eindeutig, was wir gelernt haben, ist, der Boulevard rettet den Print und heuchelt manchmal Qualität.
Fantastisch. Fantastisch, mein Lieber. Fugis, schön, dass ihr mit uns in der Gosse wart diese Woche. Wir haben eine XXL-Folge, glaube ich, hier zu Trash-Heftchen produziert. Schön, dass ihr mit dabei wart. Ich bin gespannt, ob es euch schockiert und amüsiert hat, ähnlich wie, glaube ich, uns. Ich werde am Wochenende mit Markus Der Durst in mir muss Theke finden, heißt mein autobiografisches Kapitel. Ich komme nach Duisburg. Mal gucken, was dort passiert, mit welcher Folge wir dann nächste Woche hier aufkreuzen. Ich sage danke, dass ihr mit dabei wart in der Boulevard-Spezialausgabe.
Ja, wir müssen uns fragen, ob ihr Marc Thaddäus Süßes jemals wiederhören werdet. Das ist ja ein True-Crime-Format hier auch, Fugengold.
Ja.
Und wo ich ihn verscharren werde. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Liebe Fugis, wenn ihr Spaß hattet an dieser Folge, an diesen Magazinen der Sonderlichkeiten, Plural, dann schickt uns doch gerne Magazine zu, über die ihr toll findet, über die wir sprechen sollen und so weiter. Schickt uns ein Direct Message bei Instagram, eine E-Mail halt, über die Webseite, was auch immer. Das finden wir total spannend, wenn ihr sagt, die und die Magazine würdet ihr gerne von uns bei der nächsten Paper-Ausgabe besprochen sehen. Aber jetzt ist es 22.44 Uhr. Wir werden euch in die Nacht verlassen, weil Marc Thaddäus Süß jetzt noch schneiden muss, der kleine Schneider. Und ich noch texten muss und so weiter. Von daher, passt auf euch auf, bleibt golden und wir hören uns nächste Woche zum letzten Mal vor der Sommerpause.
So ist es, wenn mich Markus nicht vorher an der Raststätte aussetzt.
Das war Fugengold für diese Woche. Mehr Haltung zur Gegenwart findet ihr auf fugengold.de und überall, wo es Podcasts gibt. Schenkt uns eure Verehrung und gebt uns eure Verachtung. Jetzt Fugengold abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Fugengold wird produziert vom Sweet Spot Studio. Redaktion und Moderation Markus S. Kleiner und Marc T. Süß. Sprecherin Sam Stokes.